ARD. Da 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 da
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zur jüngsten ESC-Gewinnerin.
Und mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Bernhard Brings ESC-Versuche.
Ihr hört Too Many Tabs, der ESC-Podcast.
From the Stinkepot.
Yes, what a beautiful show.
Yes, we have a beautiful show tonight. Ja, herzlich willkommen, liebe Leute. Wir fahren mal erstmal wieder zwei, drei Gänge zurück nach diesem fulminanten Intro. Mhm. Ihr merkt, wir sind schon voll im Eurovision Song Contest Fieber, der diese Woche stattfindet.
Ich werde mehrere Nachrichten kriegen mit, sorry, musste ich skippen.
Ja, musste ich skippen, weil es könnte sein, dass wir heute viel singen werden. Wir haben mal wieder uns ein paar ESC-Tabs rausgesucht. Nach dem Motto, ein Podcast kann eine Brücke sein, werden wir heute mal ein bisschen im Eurovision Song Contest rumwühlen. Caro, hast du schon irgendwelche von den aktuellen TeilnehmerInnen angeguckt? Bist du da schon im Game?
Ich bin noch nicht so richtig tief drin. Ich habe mich mal so ein bisschen durchgeschaffelt durch die Songs und so richtig umgehauen hat mich nichts. Also bisher.
Ja. Ne?
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Litauen Geheimtipp ist.
Litauen?
Ich finde das irgendwie nicht so richtig schlecht und ich habe das Gefühl, das könnte was werden. Ich glaube, aktuelle Favoriten sind Schweiz und Kroatien. Finde ich zumindest beide interessant. Mhm. Und Italien hat so ein bisschen so gewollte Rosalia-Vibes. Ja. Es ist auch okay.
Aber das
so
hat man ja immer beim ESC, dass man so sagt, so, ah ja, das ist so ähnlich wie etwas, was man schon mal gesehen hat. Hier Albanien habe ich auch gesehen, da sitzt eine so auf dem Pferd wie Beyoncé. Das ist auch schon. Und Belgien, ja. Belgien schickt einen Twink natürlich. Also so, das sind wieder ein paar Twinks im Rennen auch dabei. Armenien ist mir positiv aufgefallen.
Wie ist Armenien nochmal?
Lada Niva.
Machen wir mal so kurz ähnlich. An.
Wir machen mal an.
Das finde ich geil.
Ja, irgendwie bangt das.
Geiles Video.
Ja, total. Aber ich habe auch noch nicht alles gesehen, muss ich sagen. Ich habe so ein bisschen durchgeskippt und werde mich jetzt da über Halbfinale und Viertelfinale und so nochmal so ein bisschen besser informieren diese Woche. Wir haben ja eine große Veränderung dieses Jahr, weil Peter Urban aufgehört hat im letzten Jahr, der ja noch unseren Podcast hier netterweise kommentiert hat.
Ja.
Und dieses Jahr macht es Thorsten Schorn das erste Mal, eine Premiere.
Passt da gut hin, bin ich aufgespannt.
Ich finde auch. Ich hatte den gar nicht auf dem Schirm, als es hieß, da muss jemand Neues her. Aber ich finde, der passt total.
Ich glaube, wir gucken dieses Jahr zum ersten Mal getrennt. Kann es sein?
Das kann sein. Wir haben wirklich seit der Pandemie zusammengeguckt.
Ja.
Und jetzt bist du, wo bist du? Im Urlaub.
Ich bin im Urlaub und ich bin da vielleicht noch auf dem Rückweg.
Ich werde wieder mein traditionelles Buffet errichten.
Vielleicht stehe ich dann so um kurz vorher so vor deiner Tür. Bitte um Einlass.
Ja, dann gucken wir mal, ob noch ein Plätzchen für dich frei ist.
Alles
ja?
klar.
Okay, aber wir müssen uns natürlich auch heute um unsere Tabs kümmern. Aber die sind natürlich heute auch in den Farben des Eurovision Song Contests getaucht. Wie findest du das so, wie ich das so formuliere?
Ganz toll, ganz toll. Pass auf, Thorsten Schorn.
Genau. Gehen wir doch einfach mal rein, oder? Ja, wir wissen ja alle, der Eurovision Song Contest wird ja auch als der Super Bowl der LGBTQI+-Community betitelt. Aber ich dachte mal, wir müssen uns auch mal um die Straight Culture beim ESC kümmern, weil da findet ja auch jedes Jahr dann doch immer wieder sehr, sehr viel statt. Und gerade aus Deutschland kommt da immer viel. Ich möchte mich heute in meinen Tabs mit einem Mann beschäftigen, der gerne unter den Tisch fallen gelassen wird und vergessen wird, wenn es um den ESC geht, obwohl er eigentlich wirklich große Verdienste hingelegt hat. Klar, die großen Namen, wenn es um den ESC geht, immer Ralf Siegel mit, ne, weil er gewonnen, mit Nicole, hier ein bisschen Frieden, Stefan Raab, mit Lena Satellite.
Und mit Gildo Horn und selber.
Genau. Mhm. Aber man kann auch viel für den ESC machen, indem man oft verliert, nämlich unverhältnismäßig oft. So eine Person habe ich mir heute rausgesucht und möchte das mal mit dir genau durchsprechen. Und es ist eine Person, die einen ESC-Rekord gebrochen hat. Nämlich, es hat keine andere Person so oft versucht, beim ESC ins Finale zu kommen und keiner ist so oft daran gescheitert. Genau, es geht um Bernhard Brink. Es geht um Bernhard Brink. Caro, klingelt da irgendwas bei dir? Ja, kennst du Bernhard Brink?
Ja, den kenne ich natürlich. Schlagersänger.
Ja, Schlagertitan nennt er sich selber.
Oh, okay, Schlagertitan. Aber wenn du sagst, er hat das verpasst, ins Finale zu kommen, dann gehe ich jetzt davon aus, also der ist quasi nicht im deutschen Vorentscheid ausgeschieden, sondern er wurde tatsächlich auch schon mal losgeschickt, aber ist dann nie übers Halbfinale hinausgekommen.
Nein, nein, der ist nie, also der ist immer im deutschen Vorentscheid schon rausgeflogen.
Ah, okay, weil Deutschland hat ja eigentlich das Recht, immer teilzunehmen, weil wir mehr investieren als andere Länder.
Richtig.
Deswegen wir können es eigentlich gar nicht verkacken. Deutschland ist nämlich eh immer dabei.
Wir verkacken es dann erst im Finale.
Nur halt ohne Bernhard Brink. Er hat es immer wieder versucht beim Vorentscheid, bei unser Lied für Tralala.
Richtig.
Und es sollte nicht sein.
Sage und schreibe 6 Mal hat er das Ganze versucht. Oh. Nur mal kurz nochmal Bernhard Brink, für die Leute, die ihn nicht kennen, nochmal so ein bisschen einzukategorisieren. Er ist so, hat so ein bisschen das Image in der Schlagerszene als der Ulkige, der da immer nochmal einen Kessenspruch auf den Lippen hat. Ich weiß nicht, mir ist ad hoc kein einziger Song von ihm eingefallen. Hast du irgendwas auf dem Schirm von ihm? Er hat nicht so diesen großen einen Hit.
Nee, auf Anhieb, ich habe jetzt mal gerade Bernhard Brink gegoogelt.
Er hat jetzt nicht dieses ein bisschen Lucas Spaß muss
Ford.
Sein. Nee.
Dieter Anhieb, Blondes Wunder.
Ja, Blondes Wunder. Aber habe ich alles nicht so richtig auf dem Schirm. Ich habe den vor allem gekannt, weil er mal in der Pastewka-Folge einen Gastauftritt hatte.
Ah, okay.
Und da hat er von Michael Kessler einen Stiefel voll eingefrorener Pisse an den Kopf geworfen bekommen. Daher kenne ich ihn vor allem. Und habe mich jetzt eben nochmal so ein bisschen mit ihm beschäftigt und mir eine Doku über ihn angeguckt. Der ist heute eigentlich mehr auf so Kreuzfahrtschiffen unterwegs mit so Omis und Opis, die so mit Digicam ihn noch abfotografieren. Gab so eine NDR-Doku neulich über ihn. Und er ist vor allem auch bekannt, weil er im MDR die Schlagersendung moderiert hat, in Suhl in Thüringen. Die Schlager des Monats zum Beispiel hat er da gehostet. Und wenn man mal so einen Bernhard Brink-Fan hören will, wie die klingen, da habe ich nämlich auch einen tollen Ausschnitt gefunden aus der Dokumentation. Das ist so eine gut gelaunte Boomerin, die gerade ein Foto mit Bernhard Brink ergattert hat.
Meine Nachbarin, das ist auch genau so ein Schlager-Fan wie ich auch. Ne? Und wir haben das Radio immer an und dann hast du schon gehört und dann nicht und dann so weiter. Und wenn ich dir sage, hör mal, ich habe mit dem Bernhard Brink, das glaube ich dir ja sowieso nicht. Doch! Ach, das glaube ich dir. Und dann zeige ich dir die Karte. Das ist der Wahnsinn. Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. Ich sage, doch, sage ich. Der hat mich im Arm gehabt. Und in der ersten Reihe hat er mit mir geflirtet.
Ne, sagt sie. Doch, nee, sag ich, Bernhard Brink.
Ich finde, die haben so einen geilen Vibe. Die haben so einen geilen Vibe.
Die freut sich ganz doll.
Die freut sich ganz doll. Ich komme auch gleich zum ESC. Ich muss jetzt nur noch so ein bisschen Bernhard Brink-Facts loswerden, weil ich weiß nicht, wo ich die sonst abladen soll. Ich war sehr, sehr tief drin im Bernhard Brink-Rabbit Hole und habe alles geguckt. Der hat nämlich auch eine eigene Website, die auch sehr interessant ist. Sie ist sehr gut gepflegt. Da gibt es nämlich zum Beispiel den Reiter Aktuelles, wo dann so mit Datum versehen ist, was da so gerade eben aktuell ist im Leben von Bernhard Brink. Da sind dann so Sachen aber auch sehr wild gemischt, ist mir aufgefallen. Zum Beispiel vom 5.6.2021 ist der Eintrag höchster Chart-Entry seit 49 Jahren für den Schlager-Titan. Und dann das nächste ist 27.04.2022. Die Corona-Zeit war für ihn auch eine Zeit der Entschleunigung. Ist da zum Beispiel auch so ein was Aktuelles.
Das heißt, er released noch Alben.
Er released noch Alben.
Mhm.
Auch das ist auf seiner Webseite sehr prominent beworben. Da gab es auch so geile Texte. Da kann ich dir auch mal einen vorlesen, wie er sein eigenes Album beschreiben lässt im Pressetext. Ich lese vor. Nachdem sich der Titel Brennendes Herz binnen weniger Takte wie ein Flächenbrand ausbreitet, wie eine Explosion, der man sich unmöglich entziehen kann, weil das leidenschaftliche Wir gewonnen hat, die Flammen regieren, setzt Brink für Es geht immer weiter noch auf monumentale Streicher, die diese Zuversicht, diesen Blick nach vorn einrahmen. Hab noch Platz für 1000 Falten auf der Haut, so eine Zeile, so unglaublich gut und gewichtig, so pointiert und wichtig, gerade in Zeiten wie diesen.
Das schreibt er da auf seiner Homepage. Dann.
Genau, das schreibt er auf seiner Homepage und so klingt es dann.
Brennendes Herz verdrängt den Verstand. Wir werden eins, sind ein Flächenbrand. Vulkanheißer Rausch im Loden.
Also,
ist dir schon mal aufgefallen, dass Vulkan so mit die beliebteste Schlagermetapher ist?
Ja, es wird sowieso oft
so,
so Naturmetapher.
Ein Vulkan. Ganz oft Vulkan. Ja. Er hat auch ein bisschen Matthias Reim-Vibes.
Ja, ist ein bisschen...
Gleiche Richtung.
Ist gleiche Richtung, ist auch ähnliche Zeit wahrscheinlich.
Ja.
Dann ist mir noch bei meiner Bernhard Brink Investigativrecherche was untergekommen, nämlich, dass er auch so ein paar Corona-Momente hatte. Also es war für ihn nicht nur eine Zeit der Entschleunigung, wie es auf seiner Webseite steht, sondern er hat zum Beispiel auch auf der Bühne einmal das hier ins Mikrofon gebrüllt.
Diese scheiß Corona, wenn sie Lauterbach immer sehe. Ja, wie gesagt, ja, der riecht mich auf.
Der riecht mich auf.
Was ist denn da los? Affenpocken! Corona, 5 bis 6. ist alles vorbei. Das geht mir auf den Sack.
Die Menge tobt.
Ja, wir konnten alle zwischendurch mal nicht mehr.
Aber Bernhard Brink konnte ganz besonders zwischendurch mal nicht mehr. Ist so ein bisschen, also, aber selbst das hat irgendwie niemand so richtig mitbekommen, weil ich glaube, weil Bernhard Brink einfach so unterm Radar läuft.
Ja.
Also es war jetzt nicht so wie bei Nena oder so, dass da jetzt irgendwie plötzlich
mal alle... Oh, da, das soll ich lauter machen, verdammte Scheiße!
Der kriegt mich auf! Ja. Er hat auch tatsächlich dem rechtsextremen Blatt kompakt ein Interview gegeben.
Ach, hättest du mir das nicht am Ende vom Tab erzählen können? Ja, jetzt muss ich noch durch 50 Jahre Bernhard Brink versagen durch.
Ja, ich finde,
im Hinterkopf.
Ich finde es ganz wichtig, weil sonst hat man vielleicht zu viel Mitleid mit ihm gleich.
Auch fair.
Sonst könnte man denken, auch schade, dass er nie gewonnen hat. So hat man wenigstens das wohlende Gefühl am Ende. Naja, vielleicht ist ganz gut, dass nicht jemand gewonnen hat, der schon mal dem Kompaktmagazin
ein
Interview
gegeben
hat. Ende
hat es ins Kompakt geschafft.
Ja, genau. Ja. Also es ist alles in allem höflich formuliert eine streitbare Persönlichkeit. Bernhard Brink, aber nur die wenigsten wissen, dass Bernhard Brink eben auch diese komische Beziehung zum ESC hat. Nämlich, wie gesagt, 6-mal angetreten und 6-mal gescheitert. Und ich dachte mir, das lohnt sich bestimmt, mal diese Auftritte anzugucken und mal so diese Galerie des Scheiterns sich nochmal vor Augen zu führen. Ich wurde nicht enttäuscht, sage ich dir. Und ich würde dir jetzt einfach gerne mal mit dir Auftritt für Auftritt nochmal angucken.
Wann geht's los? In welchem Jahr?
Es geht los in dem Jahr 1979. Damals hat Thomas Gottschalk den deutschen Vorentscheid moderiert und Bernhard Brinks Song hieß Madeleine. Caro, ich würde es mal ein bisschen laufen lassen. Wir können ja dann so Peter Urban-mäßig drüber kommentieren. Er betritt staatsmännisch die Bühne und boxt Thomas Gottschalk noch so kumpelhaft über die Schulter.
Komplizierte Rhythmen.
Ich ging zu ihr nach Haus und fragte rundheraus, wann endlich heiraten wir.
Paukenschlag.
Sie hielt den Atem.
Und hat noch eine Haarpracht, noch eine andere, ne?
Stand in der Schlafzimmertür. So kam alles heraus.
Ja, also das war 1979.
Also ich muss sagen, ich mag ja diesen Vibe super gerne mit diesem Live-Orchester. Das wurde ja irgendwann dann geändert.
Finde ich auch.
Die Musik kommt
schade.
Ja vom Band inzwischen, ja. Ist ja Regel. Aber das hat nochmal irgendwie, hat das was.
Das hatte irgendwie was Offizielleres, was Staatsmännisches. Mhm. Genauso wie seine Locken auch. Der hatte eine ganz große Lockenpracht gehabt.
Das ist so ein bisschen so ein egaler Gute-Laune-Song.
Genau, ein egaler Gute-Laune-Song. Und hat natürlich auch verloren. Damals übrigens auch angetreten, Roberto Blanco mit Samba Si.
Samba Si.
Arbeit noch.
Wusstest du, dass Roberto Blanco es auch 3-mal versucht hat?
Öfter sogar, 5-mal.
Fünfmal meine ich, ja genau. Ja.
Er hat 5-mal versucht, das habe ich dann nämlich auch noch gelesen. Ähnlich oft wie Bernhard. Hat Brink,
aber nicht
den Rekord gehalten. Ja. Samba Si, Arbeit noch ist auch nur Platz 4 geworden. Gewonnen hat damals dieser ESC-Klassiker von Ralf Siegel. Caro, jetzt auch bitte mitsehen.
Immer weiter. Komplett unproblematischer Hit.
Ja, Problematic Banger. Bernhard Brink hat das erste Mal verloren, aber gut, einmal ist kein Mal, hat er sich natürlich gedacht. Man kann natürlich noch ein zweites Mal antreten, hat er auch gemacht. Im Jahr 1984 das nächste Mal mit dem Song Liebe ist.
Liebe ist die Hoffnung für die Welt. Und Liebe ist, wenn eine Hand dich hält.
Möchte ich schon gar nicht mehr weitermachen. Ja, schnarrig, wirklich. Die weiße Krawatte ist das Aufregendste. Weiße Krawatte, schwarzes Einstecktuch, so ein gestreiftes Hemd, ein graues Sakko drüber. Es ist wirklich eine wilde Kombi. Mhm. Aber ich finde so einen langweiligen Song. Hat wirklich so, die, so richtig auf Nummer sicher Schlagersachen
die,
gemacht.
Die Frisur reist mit ihm durch die Jahrzehnte.
Ja, das stimmt.
Also das war jetzt very 80s.
Das war very 80s. Mhm. Aber immer locken.
Davor war auch very 70s.
Ja, total. Caro, kannst du erraten oder weißt es vielleicht sogar, wer im Jahr 1984 stattdessen für Deutschland zum ESC gefahren ist?
Warte mal, war nicht 84?
Aha.
Das Jahr?
Du?
Das Gewinn? Nee.
Nee?
Nee?
Aber könntest du kennen? Du hast mir den Song schon öfters mal auf Partys so halb betrunken hinterher gesungen, wenn ich früher gegangen bin.
Aufrecht. Mary Rose, aufrecht gehen.
Mary Rose,
oh,
aufrecht
da wusste ich nicht,
gehen.
Dass es 84 ist, aber das ist einer meiner Lieblings-ESC-Songs.
Ja. Aufrecht gehen, aufrecht gehen. Ich habe endlich gelernt, wenn ich falle aufzustehen, hat sich Bernhard Brink
zu
auch
Herzen
gedacht.
Genommen,
hat sich
ja.
zu Herzen genommen ja. und direkt nochmal angegriffen, nämlich das 3. Mal im Jahr 1987 mit So bin ich ohne dich.
Wie ein Schatten meiner selbst, nur ein Mann ohne Frau, so bin ich.
Ha ha. Ich hatte so einen Chor. Ist wieder irgendwie langweilig.
Bisschen Modern Talking Beat. Auch bisschen forgettable.
Sehr forgettable. Und wieder hat Ralf Siegel ihm das weggenommen. Er hat wieder gewonnen und ist für Deutschland zum ESC gefahren. Da merkt man auch, was Ralf Siegel für eine ESC-Wand da einfach kreiert hat. Wirklich, es ging kein Weg an dem vorbei. Wenn du den im Team hattest, hattest du einfach schon abgelost. Aber Bernhard Brink hat sich trotzdem nicht von seinem großen Traum abbringen lassen und sich gedacht, okay, probier's noch ein viertes Mal. Und ich muss sagen, ab dem vierten Mal wird's schon so langsam demütigend, oder?
Ja, da muss man mit einem Banger um die Ecke kommen.
Ja, und das hat er versucht. Und zwar im Jahr 1988 mit Komm ins Paradies. Diesmal mit Verstärkung mit der Sängerin Gilda. Haben beide ein geiles Outfit.
Komm ins Paradies mit mir, denn es liegt gar nicht so weit von hier.
Muss man nicht weiter.
Nicht umgehauen.
Muss man jetzt nicht weiter lange. Wieder nur Platz 3 gewesen. Wieder nicht an der Ralf-Siegel-Wand vorbeigekommen. Ja. Aber er probiert es natürlich noch ein fünftes Mal, weil Bernhard Brink wäre natürlich nicht Bernhard Brink, wenn er sich von dem ganzen Plan abbringen lassen würde. Alle guten Dinge sind fünf, hat sich Bernhard Brink gedacht. Und probiert es nochmal im Jahr 1992 mit Der letzte Traum. Und hier hat man dann schon so ein bisschen das Gefühl, wenn man auch auf den Text achtet, dass er nun anfängt, die ESC-Schmach lyrisch zu verarbeiten. Und bereits in seinem nächsten ESC-Titel ja so ein bisschen mit einarbeiten will, ja? Also er beginnt so ein bisschen sich den Frust von der Seele zu singen. Der letzte Traum.
Stell dir vor, ein Kind, das keiner will. Stell dir vor, das Geld ersetzt Gefühl. Nur noch Hass und Neid, blinde Eitelkeit für Wunder. Ist niemand mehr bereit? Wäre dies mein letzter Traum?
Es ist zum Einschlafen.
Das habe ich schon mal gehört, glaube ich.
Ah ja, du kennst doch, bist doch Bernhard Brink-affin.
Vielleicht, ja. Aber ist er das ungeliebte Kind?
Ja, das Kind, das keiner will. So habe ich das jetzt interpretiert. Ich weiß nicht, aber nur meine Sicht auf die Dinge. Nun ja, 0 Punkte bekommt der Song.
Ja, das ist
keinen einzigen
ein
Punkt.
Ein Downer-Song.
Ja, die Jahre sind ins Land gegangen. Bei seiner nächsten Teilnahme wird Bernhard Brink schon 50 Jahre alt sein.
Ja.
Und auch da scheint er das Ganze lyrisch wieder zu verarbeiten. Sechster Versuch.
Jetzt denkt er sich, nur wer aufgibt, hat schon verloren.
Richtig. Sein sechster Versuch 2002 mit dem Titel Es ist niemals zu spät. Mit Iron Shear, bekannt von Feuer brennt nicht nur im Kamin, Feuer brennt doch auch in mir drin. Auch ein ESC-Song, 1978, sechster Platz. Ich liebe Iron Shear ja eh.
Ja, die ist super.
Weil auch wegen, und heute Abend habe ich Kopfweh, das finde ich so einen lustigen Song.
Und sie hat auch ein geiles Insta-Game.
Sie hat ein geiles Insta-Game und sie guckt in Interviews immer sehr erschrocken. Das auch geil, sie reißt immer die Augen so auf. Also ich habe einen Softspot für Iron Shear und das ist wirklich eine Power-Kombi, die sich da zusammengetan hat, um nochmal allen zu zeigen, es ist niemals zu spät, ein letztes Mal, bis jetzt eben. Bernhard Brink.
Ja, er hat ja noch ein paar gute Jahre.
Aber so hat sich der Song damals angehört.
Es ist niemals zu spät.
Große
Was
Gefühle.
Für eine Explosion.
Boah,
große Stimmen, große Gefühle. Iron Shear und Bernhard Brink. Für Deutschland. Hätte ich mir gut vorstellen können.
Das ist ein richtiger ESC-Song.
Total.
Iron Shear glitzert, Bernhard Brink schwitzt.
Mhm.
Die ist wirklich über und über geglitzert. Die Haare glitzern sogar. Und das ist wirklich große Gefühle, große Emotionen in alter Schlagermanier. Aber ich glaube, dann war das einfach schon vorbei. 2002 war dann schon so der ESC sich ein bisschen weiterentwickelt. Da konntest du damit, glaube ich, nicht mal so richtig punkten.
Mann, aber könnte Bernhard Brink sich vielleicht nochmal ein bisschen neu erfinden? Letztes Jahr ist da auch jemand mit Schlager angetreten. Und ich finde, ehrlich gesagt, das ist jedes Jahr beim Vorentscheid auch irgendeine Zauberelfe dabei, da muss ich auch Bernhard Brink nicht verstecken.
Ja, ich finde, Bernhard Brink muss sich da nicht verstecken.
Ruhig nochmal versuchen.
Ja, aber dann vielleicht auch versuchen, nicht mit dem Kompaktmagazin das Exklusivinterview zu machen. Ja. Also es hat aber wieder nicht geklappt, obwohl es so eine ESC-typische Powerballade war. Ist nur auf Platz 7 gekommen. Corinna May ist in dem Jahr geflogen mit I Can't Live Without Music. Und Bernhard Brinks Bagger mit dem ESC hat hier an diesem Abend sein vorläufiges Ende gefunden, leider. Aber man kann vielleicht so ein bisschen Hoffnung hegen, dass Bernhard Brinks noch einmal versucht. Das ist ja einer, der sich festgebissen hat.
Ne? Ja.
Der gibt ja nicht schnell auf, wie man jetzt weiß. Er hat im letzten Jahr ein Statement gegeben, in einem Interview mit irgendwie Schlager.de oder sowas, in der Art, wo er gesagt hat, Man sieht ja auch, dass die Deutschen nicht so beliebt sind. Eins kann ich euch versprechen, letzter würde ich auch schaffen. Und ich, daran habe ich keinen Zweifel.
Nee, das glaube ich auch.
Bernhard Brink, wenn du dich politisch vielleicht so ein bisschen nochmal rehabilitieren kannst, kann man das Ganze ja vielleicht nochmal probieren. Ne? Schauen wir mal.
Alles Gute.
Alles gut. Bis dann, Corona ist ja jetzt vorbei.
Miguel, du weißt ja, ich habe eine Schwäche. Kinder, die was können.
Ja.
I just love a singendes Kind.
Ja, das ist ein Character-Trait von dir.
Ja, und deshalb habe ich im Rahmen dieser ESC-Sonderfolge ein paar Tabs aufgemacht zur jüngsten ESC-Gewinnerin aller Zeiten. Und zwar Sondra Kim. Die hat den ESC gewonnen mit sage und schreibe 13 Jahren.
Wow.
Und ich weiß noch, wie krass das alle fanden, als Lena mit 19 den ESC gewonnen hat. Gerade mit dem Abi fertig, super jung. Das war schon irgendwie was Besonderes. Hören wir noch mal rein, wie überwältigend das dann für sie war, als sie den ESC-Pokal überreicht bekommen hat.
Ja.
I think I'm not strong enough to take this the whole time.
Okay, we can help you.
Thank you. This is so absolutely awesome and I feel like just,
oh, it's absolutely
this
fucking
is not real.
Ja, da spricht das Adrenalin aus ihr. Das,
ja, komplett.
Ja, ist aber verständlich.
Total verständlich.
Also ich wüsste nicht, wie ich da rumlallen würde, wenn ich da stehen würde.
Die war komplett fertig mit den Nerven. Das ist wahnsinnig overwhelming, das Ganze, dann auch mit 19. Und jetzt muss man sich das Ganze mit 13 vorstellen. Das große Jahr von Sondra Kim, die eigentlich Sandra Calderone heißt, weil der Vater, glaube ich, aus Italien kam. Das war 1986 und man muss sagen, der ESC war damals noch eine recht lame Stock-im-Arsch-Veranstaltung.
Voll. Das hat man jetzt auch gerade bei den Bernhard Brink-Videos gesehen. Das war wirklich, also Schlager und mit Orchester und wirklich so Anzug, Frack und eine ganz seriöse Veranstaltung. Das hätte man eigentlich vielleicht gar nicht mal gedacht, dass da heute nur noch so irre rumspringen und dass es so entertaining wird.
Ich habe mich auch in den letzten Tagen nochmal so durch so ein paar ESCs aus den 60ern durchgeskippt. Das ist noch viel, viel steifer natürlich als die 80er. Aber hier 86, da passiert echt nicht so viel drumrum irgendwie. Der Grand Prix findet in Bergen statt, 1986, und startet mit 4 schnarchigen Minuten Landschaftsaufnahmen von Norwegen und so National Geographic-artigen Kommentaren aus dem Off. Ein Land von geradezu unwirklicher Schönheit, dieses Norwegen. Bergen an der Westküste gelegen, umgeben von Fjorden und so weiter und so fort. Ziemlicher Downer. Dazu ist, dass der ESC ziemlich genau eine Woche nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl stattgefunden hat. Und da hatten jetzt auch viele Angst, dass jetzt die radioaktive Wolke dann da hochkommt über dem ESC.
Oh, und die alle zu Staub zerfallen während der Live-Übertragung.
Ist wohl nichts passiert, aber ja, ein bisschen schlechtes Omen für ein sehr schnarchiges Event. Und dann geht's auch los mit der Veranstaltung in der Grieghalle und es könnte wirklich nicht schnarchiger weitergehen.
Auftritt der Präsentatorin Åse Kleveland. Vor 20 Jahren hat sie Norwegen als Sängerin vertreten. Heute ist sie Kulturpolitikerin und hat gute Chancen, falls ihre Partei an die Regierung kommt, sogar Kulturministerin des Landes zu werden.
Wow, wow, aber Kulturministerin.
Aber ich mag die leuchtende Treppe.
Ja, das ist alles so ein Eispalast. Elsa.
Ja, ist ein bisschen
Elsa-artiger Elsa-Bühne. Eispalast. Aber ganz ehrlich, ihr will deine Politikerin in ESC moderieren sehen.
Ach,
das
lame,
ist irgendwie lame.
Lame.
Politiker in einem ESC. Außer irgendwie Claudia Roth könnte ich mir da vorstellen, dass sie da nochmal ein DJ-Set irgendwie...
Ja, die hätte aber auch Pyro dabei und
ja.
So.
Ja, genau. Nicht wundern, es ist der ORF-Kommentar. Ich habe nur den gefunden. Und übrigens ist das Ernst Grissemann, der Vater von Christoph Grissemann, der Co-Moderator von Willkommen Österreich. Kleiner Fun-Fact am Rande. Dann wird auf jeden Fall noch von der Moderatorin das norwegische Prinzenpaar begrüßt. Es ist alles so ganz steif.
Es dauert erstmal eine Stunde, bis es losgeht.
Ah. Es hat so einen super hochoffiziellen Modus, der irgendwie gar keinen Bock macht. Was ich aber einen geilen Fact finde, ist, dass zum ersten Mal Island teilnehmen konnte am ESC, weil sie endlich garantieren konnten, dass bei der Punkteübermittlung die Telefonverbindung nicht zusammenbricht.
Ach.
Herzlich willkommen beim ESC Island.
Welcome.
Welcome Iceland. Die Gruppe heißt Icy. Und ich finde es ganz toll, wie auch der isländische Dirigent hier vorgestellt wird.
Bank of Fun. Et l'orchestre sera conduit par Gunnar Þórðarson.
Gunnar Þórðarson ist einer der ganz typischen Isländer.
Okay, was heißt das denn wieder?
Das ist ein ganz typischer
Isländer.
Und man kann wirklich froh sein, dass Island seine Telefonleitung Together bekommen hat, weil ich finde, das ist ein Banger-Auftritt, den Island dahin legt. Der hat mir richtig gut gefallen. Was uns natürlich auch interessiert, welchen Beitrag schickt Deutschland zum Eurovision Song Contest 1986 nach Norwegen?
Oh ja, wer war's?
Es ist Ingrid Peters mit der Ballade Über die Brücke gehen. Kennst du den Song?
Nee, war das vor oder nach Joy Flemings Ein Lied kann eine Brücke sein? Oder hat die das so abgekupfert?
Wahrscheinlich davor, oder? Wann war Joy Fleming? Weiß ich gerade nicht.
Warte mal, ich guck mal. Ja, die war 75, Joy Flemming.
Ja, da hat es wohl Ingrid Peters mit der Brückenmetapher nochmal versucht.
Ja, aber Brücken sind genauso oft Metaphern wie Brücken, ehrlicherweise.
Ich zeig dir mal den deutschen Auftritt.
Gut.
Über die Brücke gehen, andere Menschen verstehen, andere Lieder, andere Länder der Erde. Über die Brücke gehen.
Ja, das ist eine Powerbotschaft.
Catcht mich nicht.
Andere Menschen verstehen und über die Brücke gehen. Naja.
Ich finde es so geil, dass es so ein Festival der Geschmacklosigkeiten ist, der ESC. Das ist da wirklich, also das ist so geil. Da finden richtig gute Nummern statt und es findet aber auch der größte Scheiß statt. Und du hast alles in einer Veranstaltung.
Das mag man doch.
Das mag man doch. Und man mag sich entertainen lassen und gleichzeitig auch Sachen belästern können. Das ist doch perfekt.
Das ist ja auch ein Spiel, das wir gerne spielen, ab und zu. Es gab 20 teilnehmende Länder in diesem Jahr. Was schätzt du, auf welchem Platz ist Deutschland gelandet? Mit über die Brücke gehen.
Ja, ich würde mal sagen, so im mittleren bis hinteren Bereich, sag mal so 18.
Es war Platz 8 tatsächlich.
What?
Das ist ziemlich solide.
Hat den Nerv der Zeit getroffen.
Ja, irgendwie schon. Aber gewonnen hat natürlich eine andere. Und da sind wir jetzt wieder bei Sandra Kim. Mittendrin in diesem Spektakel ist jetzt diese 13-Jährige. Und das ist ihr Vorstellungsclip.
Denn die junge Sängerin ist nicht älter als 14 Jahre. Sie heißt Sandra Kim.
So, wenn du jetzt gut aufgepasst hast, wird dir vielleicht was aufgefallen sein. Es wird hier gesagt, sie ist 14. Ich habe aber eben gesagt, sie ist 13. Und mich verwirrt jetzt, woher der österreichische Kommentator die Info hatte, 14, weil alle anderen sind davon ausgegangen, dass sie 15 Jahre alt ist.
Mhm.
Und wie kommen jetzt alle drauf, dass die 15 Jahre alt ist? Ganz einfach, weil sie selber singt. Moi j'ai 15 ans et je te dis j'aime la vie. Ich bin 15 und sage dir, ich liebe das Leben. So, und das ist jetzt natürlich
wieder eine geile Message.
Erstmal geil in so einem Alter, das rauszuhauen. Statement auf jeden Fall. Und sie singt, ich bin 15.
Also ich finde, sie wirkt älter. Ich hätte das jetzt wahrscheinlich, den großen Altersunterschied zu den anderen Teilnehmenden, wäre mir jetzt nicht sofort aufgefallen.
Das ist krass, oder? Ich finde, sie sieht aus wie so eine kleine 40-Jährige.
Ja, ja. Eine kleine 40-Jährige.
Wirklich, dieser ganze Style, diese Haare, diese Fliege, diese Schulterpolster. Ja. Ich habe totale Mini-Playback-Show-Vibes, als ich das gesehen habe. Sie sieht aus wie eine als Erwachsene verkleidetes Kind.
Ja, voll. Ja. Gibt es eigentlich eine Altersbeschränkung beim Eurovision Song Contest?
Den gab es dann irgendwann.
Ah,
genau, und da war sie auch Thema. Also man sieht hier auf jeden Fall, was für einen krass souveränen Auftritt sie da hinlegt. Vor halb Europa extrem sicher. Jeder Tanzschritt sitzt. Das Ganze ist auch very 80s.
Mhm.
Ich zeig dir noch den Refrain.
Mich hat's.
Ja, ne?
Ja, mich hat's.
Pass auf, jetzt wird's noch richtig geil.
Krass.
Heftig, oder?
Boah.
Das ist einer der krassesten ESC-Auftritte, den ich je gesehen habe.
Sie hat eine Range. Ich finde das so interessant, wenn man sich so ESC-Gewinner anguckt, dass man dann doch immer irgendwie merkt, ah ja, das hat schon zu Recht gewonnen.
Ja.
Also das sind dann doch in der Regel wirklich gute Songs,
so
gut gesungen.
Krasse Gänsehaut bekommen, als ich das gesehen habe. Irgendwie macht das was mit einem. Das ist der banalste Song, J'aime, j'aime la vie, wow, 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 wow. Aber irgendwie ist es total geil. Und es ist eine heftige gesangliche Leistung. Wäre es für jede Sängerin. Aber sie ist halt 13, obwohl sie im Song singt 15. Und obwohl es damals halt eben keine Altersbegrenzung gab für
also
die
Teilnahme.
Also
man hätte da als Kind einfach antreten können, theoretisch.
Ja, ich glaube halt, dass man schon sagen kann, dass sie eingeschmuggelt wurde beim ESC. weil sie ja für 15 statt 13 ausgegeben wurde und bis 14 gilt man ja offiziell als Kind. Und ich denke mal, also da hätte es wahrscheinlich Diskussionen gegeben um den Auftritt. Und so ist man eben auf Nummer sicher gegangen, dass man sich auch wirklich nominieren kann für den ESC. Was man aus belgischer Sicht total verstehen kann, weil sie wirklich extrem gut ist, so ein Siegerinnen-Vibe hat. Und man hat da so ein bisschen Maskerade betrieben, sie so für 15 ausgegeben, sie so erwachsen angezogen, sie auf 40 geschminkt.
Ach,
also
wie
so, eine kleine Erwachsene. Der Titel J'aime la vie, es scheint auch von so einer gewissen Lebenserfahrung zu zeugen.
Ich liebe das Leben.
Ich liebe das Leben einfach. Ja, und da hätte man aber jetzt schon irgendwie drauf kommen können, dass Sandra Kim eigentlich ein verkleidetes Kind ist. Da gab es jetzt den ein oder anderen Anhaltspunkt. Zum Beispiel habe ich in einem Artikel von damals gelesen, die Schülerin weiß genau, was sie will. Sie verrät, dass sie sich mit dem Gewinn ihres Plattenverkaufs gerne ein Haus mit Schwimmbad kaufen wolle. Gleich nach dem Auftritt wünscht sie sich als Belohnung ein großes Eis. Ich will ein Swimmingpool und ein Eis und
haben
Fernsehen.
Will. Haben will ein Eis.
Und Disneyland. So scheiß auf Fototermin, Aftershow-Party.
Ich will ein Eis.
Bussi, Schnickschnack. Ich will mein Eis.
Ja, aber auch verständlich.
Fünf Kugeln. Also das war wohl im Vorfeld Thema, dass Sandra immer Eis haben wollte. Diese Erwachsene da vorne mit den hohen Schuhen und den Schulterpolstern, die will irgendwie immer Eis.
Aber mit 13 will man doch auch nicht immer nur Eis. Also da ist man ja schon so ein bisschen älter.
Sie scheint irgendwie so eine Eisvorliebe gehabt zu haben.
Ja, okay.
Ja, finde ich aber irgendwie auch geil. Irgendwie diese Teilnehmerin, die isst unentwegt Eis von morgens bis abends. Mein Lieblingsessen ist Eis.
Ja.
Aber niemand ist drauf gekommen, dass das ein Kind ist. Ja, diese Sache mit dem Eis, die wird jetzt tatsächlich auch nochmal Thema bei der Siegerehrung. Da wird sie jetzt nochmal mit Blumenstrauß in der Hand interviewt, dass sie ja jetzt endlich ihr großes Eis kriegt. Und da passiert Grissemann, dem ORF-Kommentator, noch ein kleiner, aber entscheidender Übersetzungsfehler.
Mit ihr enfin mérité une grande glace.
Jetzt kriegt sie also ein großes Glas Sekt zum ersten Mal in ihrem Leben.
Ach, ein großes Glas von Eiscreme.
So,
sie war nämlich bekannt dafür, bei allen, die da mitgemacht haben in Bergen, dass sie unentwegt Eis gegessen hat und dass das ihre Lieblingsspeise ist.
Eis.
Sie war eissüchtig.
Ja, aber auch, dass man dann so einer 14-, 15-Jährige an seinen Augen, die kriegt jetzt erstmal ein großes Glas Sekt.
Das erste Mal in ihrem Leben.
Das hat sie sich verdient. Und jetzt kam im Nachhinein raus, hoppala, sie ist erst 13 und dann hat doch tatsächlich das zweitplatzierte Land, die Schweiz, die ach so neutrale Schweiz, versucht, sie rückwirkend disqualifizieren zu lassen.
Nein.
Doch, damit die Schweiz jetzt nachrückt auf den ersten Platz.
Was für schlechte Verlierer.
Richtig scheiße von der Schweiz. Da so einem Kind den Sieg wegnehmen zu wollen.
Ja, das ist so unsympathisch, hätte ich die Schweiz gar nicht eingeschätzt.
Also das ist dann schon so ein bisschen auf sie eingeprasselt, als dann rauskam, wie alt sie wirklich ist. Natürlich ist es für ein Kind total krass, so früh in so einer riesen Öffentlichkeit zu stehen. Ich habe in ihrem Wikipedia-Artikel gelesen, dass es damals so einen ganz ekligen, anzüglichen Song über sie gab, den ich jetzt hier nicht wiedergeben will. Sie hat selbst in einem Interview mal gesagt, damals standen so viele Leute hinter mir, die mir sagten, was ich tun solle, sing dies, zieh dich so an, das war hart. Heute fühle ich mich gut und mache, was ich will. Und so.
Das ist Eisessen.
Eisessen den ganzen Tag. Nee, und das finde ich, das wirkt auch von außen betrachtet so. Also wenn man den Gipfel seiner Karriere mit 13 schon hinter sich hat, das kann echt in die Hose gehen. Aber sie hat eine super coole und stabile Karriere irgendwie hingelegt. Sie ist so ein bisschen Nationalheldin-Vibes und Kultstatus in Belgien natürlich. Die einzige, die je für Belgien gewonnen hat. Die ist nach ihrem Sieg mit Eros Ramazzotti durch Japan getourt. Sie ist Fernsehmoderatorin geworden. Sie hat in Les Miserables mitgespielt. Sie hat die erste Staffel Masked Singer gewonnen in Belgien. Sie war in der Jury von Drag Race Belgique. Und sie hat ihren 50. mit so einem riesigen Konzert gefeiert, was auch übertragen wurde. Also good for her insgesamt.
She's an icon.
Ich finde sie super, super cool. Sandra war aber nicht das einzige Kind, was am ESC teilgenommen hat. Sie hat tatsächlich auch diese Diskussion entfacht um eine Altersbegrenzung beim ESC. Die wurde 1990 dann eingeführt. Vorher gab es einige andere Kinder. Zum Beispiel 1969 hat Jean-Jacques für Monaco gesungen, Maman, Maman.
Sehr guter Satz. Einfach auszusprechen.
Jean-Jacques für Monaco, Maman, Maman. Der Heinche von Monaco. Der war auch
von Monaco.
Der war auch 13, Sechster geworden. Krasser Auftritt, musst du dir mal angucken, Jean-Jacques. Dann 79 ist mal ein kleiner Kinderchor mit aufgetreten beim spanischen Act. 85 ist beim dänischen Act Hot Eyes, ein 8-jähriges Kind mit aufgetreten. Das ist wirklich kompletter Schrott, empfehle ich auch. 88 ist für Deutschland an den Start gegangen. Maxi und Chris Garden.
Ja.
Mutter und Tochter. Maxi heißt in Wirklichkeit Maike und war auch erst 13. Die sind 14. geworden. Das ist einer der Ralf-Siegel-Acts. Den hast du eben, glaube ich, erwähnt.
Die haben Bernhard Brink ausgestochen.
Genau, 88.
Ja, genau.
Da sind wir wieder beim Thema. Und das ist wirklich so ein weirder Auftritt. Guck mal. Also da sitzen Mutter und Tochter jeweils an einem weißen Flügel in so einer Art Simulation, in so einem, auf so einem Netz. Ja,
sieht aus wie Tron, die Bühne.
Ja, wie kriegt da Angst? Und dann 98 waren sogar für zwei Länder Kinder am Start. Für Frankreich war eine 12-Jährige dabei und für Israel war auch ein 12-Jähriger dabei. Und da hat man sich danach gesagt, es reicht, ESC ist ab jetzt ab 16 Jahren. Das ist die aktuelle Altersbegrenzung. Und Aha. Es wurde stattdessen ein Junior-ESC eingeführt. Also wenn die Regeln jetzt nicht nochmal geändert werden, dann bleibt Sondra Kim für immer die jüngste Gewinnerin aller Zeiten. Ich habe mir aus Interesse die ESC-Regeln nochmal angeguckt. Mindestalter 16. Der Titel darf nicht vor September erschienen sein. Es muss live gesungen werden, aber die Instrumente vom Band. Halbplayback. Sprache kann man frei wählen. Beiträge maximal 3 Minuten. Und es dürfen während des Vortrags höchstens 6 Personen auf der Bühne stehen und Tiere sind nicht erlaubt. Obwohl der belarussische Teilnehmer Ivan 2016 nackt und mit einem Wolf auftreten wollte. Und da öffnen sich jetzt für mich wieder sehr viele neue Tabs. Deshalb schiebe ich jetzt hier einen Riegel vor zur Sicherheit und komme für heute raus aus meinen ESC-Tabs.
Mach das, Caro. Wir sind mit unserer Folge am Ende. Der ESC steht natürlich jetzt noch bevor für uns. Ich bin sehr gespannt, was da so alles passiert, was wir uns so alles angucken dürfen.
Viel Spaß an alle, die feiern.
Genau, das waren unsere ESC-Tabs. Wenn ihr auch Tabs habt, egal zu welchem Thema, ob Eurovision Song Contest oder nicht, dann schickt ihr uns doch gerne entweder an die E-Mail-Adresse, Caro, wie heißt die?
tumanitabs@nr.de.
Richtig, oder an unsere Social-Media-Kanäle, da heißt du @carowobs und ich @miguelertra. Das war's.
Und könnt ihr euch nochmal in halber Geschwindigkeit anhören, wenn das zu schnell ging. Dann gibt's jetzt von uns noch eine kleine Cross-Promo und wir sehen uns auf der anderen Seite nach dem ESC.
Genau, bis dann. Tschüss.
Tschüss. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Wir empfehlen euch jetzt noch die neue Staffel von Seelenfänger. In Toxic Tantra erzählen AussteigerInnen, wie sie erst harmloses Tantra-Yoga gemacht haben und dann immer tiefer reingezogen wurden in die Lehren ihrer Yogaschule.
Natalie ist nackt und sie zittert. Nicht vor Kälte, sondern vor
Angst. Aber dann, ich habe mir dann halt eingeredet, so nach dem Motto, nee, das ist jetzt, weil ich aufgeregt bin, weil es ist mein Guru und so. Also da ging es dann wirklich los, dass du so richtig dich halt irgendwie hypst so ein bisschen, um da halt nicht komplett irgendwie auszurasten so.
Dann öffnet er ihr die Tür. Nathalies Guru, Greek. Über seinen nackten Körper hat er sich nur einen Bademantel geworfen, in Samtlila. Sonst ist vieles an ihm weiß. Seine Haut, sein Brusthaar, sein Kopfhaar, sein Vollbart.
Also ich hatte das nicht wirklich so irgendwie erwartet, dass er so alt aussieht. Schon. Also es ist wirklich schon so echt alter Mann irgendwie.
Greek ist alt, fast 70. Er hat dicke Tränensäcke unter den Augen. Ein paar Haarsträhnen fallen über seine faltige Stirn. Greek lächelt Nathalie an. Und Nathalie lächelt zurück.
Okay, ja, es ist mein Guru. Es ist mein Guru, yay. Und es ist so richtig, ja, es ist halt dieser Druck einfach, der dir so eingebläut wird, so, das ist dein Guru und es ist jetzt ein Mega-Event. So, das ist so dein, das ist, verändert jetzt dein Leben hier gerade.
Greek öffnet Nathalie die Tür zu seinem Schlafzimmer und winkt Nathalie herein. Nathalie schaut ihn an. Soll sie es wirklich machen? Soll sie da reingehen und mit ihrem Guru schlafen? Und damit in die größten Geheimnisse des Tantra eingeweiht werden? Oder soll sie sagen, ich hab's mir anders überlegt? Und einfach umkehren?
Die 8 Folgen von Seelenfänger Toxic Tantra findet ihr jetzt in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Cross-Promo Ende.
Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Kira Drössler und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.